Insights aus dem Schadenbusiness, der Podcast von Schadennews.
Matthias Wolinski, vielen Dank, dass wir heute hier bei euch in Hamburg sein dürfen, in eurer neuen Zentrale. Schön, dass wir hier sind und uns ein bisschen austauschen können über das Thema IAS, Marktpositionierung in Deutschland und in der Welt, wenn man so will. Vielleicht stellst du dich ganz kurz einmal vor.
Ja, erstmal herzlich willkommen, freue mich auch, dass du hier in unseren neuen Räumlichkeiten in Hamburg bist. Wir waren ja vorher in Schleswig-Holstein. Ja, Matthias Wolinski, bin jetzt seit 4,5 Jahren bei der IAS als Group CEO. Weltweit sind wir noch nicht unterwegs, aber europaweit. Das heißt, unser Zentrale und unser Standpunkt ist hier in Deutschland. Aber wir bedienen ja auch noch weitere 4 Märkte in Europa über das Netzwerk. Und ich freue mich auf den Austausch heute.
Seit 4 Jahren bist du, glaube ich, hier der Chef im Hause. Was reizt dich am Schadenmarkt?
Ich sag mal so, ich war eigentlich mein Leben lang im Automotive-Umfeld unterwegs, bis auf eine kleine Ausnahme, war ja lange im Autoglasgeschäft und habe dort viel auch schon mit dem Schadenmarkt zu tun gehabt. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich finde eine tolle Herausforderung, Kunden zu begeistern, weil wenn ein Kunde einen Schaden hat, hat er erstmal keine gute Laune. Und wenn man als Dienstleister dazu beitragen kann, dass er dann zum Schluss sagt, Mensch, das war richtig gut und ich fühle mich wohl. Und auch der Partner, der Schadensteuerer, der Versicherer hat den Prozess gut wahrgenommen. Das fand ich immer eine schöne Herausforderung. Und als dann die Anfrage seitens IAS kam, möchtest du nicht wieder zurück in den Schadenmarkt, habe ich nicht lange gezögert und habe gesagt, ja, mache ich gerne, weil ich halt viele Parallelen von früher mitnehmen konnte.
Es ist ja ganz wichtig, vor dem Grund eine Motivation zu haben, einen Grund durch diese zahlreichen Herausforderungen, die wir momentan erleben, durch den Markt zu kommen. Wir sind heute in dem Podcast von Schadennews so ein bisschen unterwegs mit IAS und wollen so ein wenig in eure Welt eintauchen, wollen ein bisschen zeigen, wie seid ihr aufgestellt, was macht ihr. Wir fangen mal an mit den Herausforderungen, die wir hier so in Deutschland haben. Fachkräftemangel, steigende technische Komplexität, wachsender Kostendruck bei Kfz-Versicherern, Nachhaltigkeit. Es gibt ganz viele Themen, da tauchen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Aber wie stellt ihr euch so grundsätzlich erstmal als IAS Group auf bei diesen Herausforderungen?
Ich meine, du hast ein paar der großen Buzzwords, wie man so schön sagt, genannt. Das ist, ich glaube, seit 2020, seitdem wir durch die Pandemie durch sind, eine große Herausforderung. Es hat sich auch viel verändert im Bewusstsein der Mitarbeiter. Ich denke, der Fachkräftemangel ist und bleibt die aktuell größte Herausforderung. Es entspannt sich ein bisschen, aber das ist für uns schon etwas, wo wir uns sehr gut aufstellen müssen. Das heißt, wir haben intensiv weiter daran gearbeitet, viel auszubilden. Wir haben aktuell knapp 170 Auszubildende über die drei Jahrgänge. Jetzt gerade haben wieder 61 neue junge Menschen angefangen am 1. August im Karo oder im Lackierhandwerk oder als Mechatroniker anzufangen. Das freut uns sehr, weil ich hoffe, dass die Menschen dann natürlich auch nach der Ausbildung weiterhin motiviert sind, im Unternehmen zu bleiben und den Beruf fortzusetzen. Das ist sicherlich eins, was uns hilft. Wir haben einen Vorteil als großes Netzwerk. Natürlich arbeiten wir dran. Wir wollen attraktive Arbeitgeber sein und können natürlich auch Menschen, die ins Unternehmen kommen, auch mal sagen, okay, du musst nicht unbedingt immer an einem Standort arbeiten. Du hast auch mal die Möglichkeit, wenn dich die Liebe von Hamburg nach Berlin verschlägt, da zum Beispiel auch weiterhin in der Gruppe tätig zu sein. Das ist eine gewisse Vorteil und Flexibilität, die wir haben. Das Gleiche, man kann auch mal im Ausland arbeiten und dementsprechend sich weiterbilden. Also wir versuchen dort viel anzubieten, um Menschen ins Unternehmen zu holen. Wir haben auch einen Fokus in Richtung Quereinsteiger, also Menschen, die eigentlich noch nie was mit Werkstatt zu tun gehabt zu haben, dass wir sie intern schulen über unser Center of Excellence, dass sie, sag ich mal, so Lackierer Light, Karobauer Light lernen, um zu gucken, okay, ist das etwas, wo ich arbeiten möchte, und wir rekrutieren weiterhin doch verstärkt aus dem Ausland, wenn wir keine Fachkräfte in Deutschland finden. Und das wird auch sicherlich die nächsten Jahre noch so bleiben.
Also einfach mehr Möglichkeiten, die man als Gruppe hat. Wie viele Standorte habt ihr jetzt gerade?
Also wir haben in der europaweit über 200 und in Deutschland haben wir 34 Karolack-Betriebe und dann haben wir ja noch über 25 Damped Wizard-Betriebe, die kleiner sind. Das sind ja eher für den Smart Repair-Bereich unsere Center und ein paar Hagel-Center, wenn es hagelt. Das war ja dieses Jahr noch nicht so.
In Deutschland sind es wie viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Werkstätten ungefähr arbeiten?
Also wir haben in Deutschland roundabout 1400 Mitarbeiter.
Größte K&L-Anbieter, den wir in Deutschland haben.
Ja, wir haben knapp 1000 Leute im Karolack-Bereich. Mhm. Ja, ja. Mhm. Da sind wir, glaube ich, da sind wir bei weitem das größte Netzwerk. Es sind ja auch alles eigene Betriebe, wir sind kein Franchise.
Ist Kaufkonzept, was ihr habt?
Genau, klassisches Kaufkonzept,
Buy and Build. Private Equity aus der Schweiz dahinter,
ja.
Der mit euch sozusagen den deutschen Markt etwas aufrollt. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir nochmal angeguckt, okay, wie sind denn so eure Kaufaktivitäten gewesen? Die sind ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit. Jetzt hat aber aktuell, glaube ich, in Magdeburg hat es einen neuen Standort gegeben. Seid ihr da nach wie vor auf Expansionskurs in Deutschland? Das war mal sehr stark. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, Konsolidierung, Restrukturierung, das ganze System muss natürlich auch, wenn es größer wird, irgendwie auch umgestellt werden. Wie ist da der Stand?
Also das stimmt. Wir haben als Gruppe 2014 bis 2020 sehr, sehr stark Unternehmen gekauft und also die Gruppe gebildet, speziell auch in Deutschland. Dann muss man sagen, hat die Pandemie so ein bisschen einiges verändert und wir sind in den letzten 3-4 Jahren weitaus selektiver vorgegangen. Das heißt, wir haben nicht nur Deutschland im Fokus gehabt. Wir sind 2021 in den englischen Markt eingestiegen, haben da eine kleine Kette gekauft mit, es waren damals 10 Werkstätten. Wir haben mittlerweile 40 nach 3 Jahren. Das heißt, unser Wachstum, die Zukäufe haben sich ein bisschen verschoben, dass wir nicht nur Deutschland im Fokus hatten. Ja. Wir sind also auch in die anderen Märkte gegangen. Wir sind auch in Belgien weitergewachsen, sodass wir als Gruppe schon den M&A, also den klassischen Pfad nicht verlassen haben, aber nicht mehr in der Intensität, den man aus Deutschland kennt. Aber wie gesagt, wir haben im letzten Jahr einen Betrieb in Hannover gekauft, ja, was heute IRS Dreves ist. Und wie gesagt, vor 3 Wochen haben wir in Magdeburg mit IRS Homola einen neuen Partner ans Netz genommen. Aber Wachstum hat sich bei uns auch in die Richtung verschoben, dass wir mehr organisch gewachsen sind. Was ein gutes Zeichen ist, dass wir natürlich auch über Produktivität und über Partnerschaften am Markt uns versucht haben zu etablieren und nicht nur über Zukäufe.
Wie blicken die Kfz-Versicherer, also die Großen, auf euch? Also ihr habt ja viel zu bieten. Viel Reparaturvolumen, auch an unterschiedlichen Standorten. Das macht natürlich das Geschäft in der Steuerung zum Beispiel einfacher. Ist da auch Wachstum, wenn du sagst, organisches Wachstum, hat es ja damit zu tun, also was sozusagen Reparaturvolumen angeht und auch die Quoten, ist das gewachsen und wie ist die Strategie an dem Punkt in Deutschland jetzt?
Gut, für uns, wir sind zu über 90% auf der B2B-Ebene unterwegs. Das heißt, wir haben uns irgendwann mal für den Pfad entschieden, wir möchten Partnerschaften mit Schadensteuern und Versicherern und weil wir unsere Marke IRS ist so gesehen nicht bekannt, also wir haben wenig Endkundengeschäft. Mhm. Das heißt, es war für uns immer wichtig, mit den großen Versicherern und Schadensteuern auf Augenhöhe zu wachsen, miteinander zu wachsen. Ich glaube, wir haben eine Menge zu bieten. Wir sind ein großes Netzwerk und wir haben mittlerweile mit allen großen Partnern eine Kooperation, die nicht auf Stillstand ruht, sondern wir sind schon dort in einem guten Austausch zu sagen, wie können wir gemeinschaftlich wachsen? Wie schaffen wir es gemeinschaftlich, eure Bedürfnisse, du als Schadensteuerer, gut zu beeinflussen? Wie schaffen wir es, dass der Kunde ein gutes Erlebnis hat? Und wie haben wir zum Schluss im Endeffekt auch ein Benefit davon? Weil ich freue mich auch über Auslastungen, die sich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen wieder geändert hat. Und dafür ist es wichtig, gute Partnerschaften zu haben und sich darauf zu verlassen. Das bieten wir den Versicherern an. Auf der anderen Seite ist das auch die Herausforderung, die Versicherer an uns haben, dass wir sicherstellen, hey, ich brauche deinen Service auch im Saarland. Mhm. Kannst du uns helfen? Und dann versuchen wir dementsprechend auch Lösungen zu erarbeiten.
Wenn wir mal so ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausgucken, die Gelegenheit will ich jetzt hier heute bei unserem Gespräch in Hamburg gerne nutzen. Du bist ja sehr stark eben auch international vertreten, verantwortest auch einen Großteil des internationalen Geschäftes. Was ist denn so der schlagende Unterschied? Wir gucken zu wenig über den deutschen Tellerrand hinaus, wenn man sich mal in andere Länder bewegt. Also Skandinavien seid ihr sehr stark, Belgien, du hast gesagt, UK. Wo siehst du da die größten Unterschiede? Vielleicht auch Potenziale, von denen Deutschland lernen kann?
Grundsätzlich, Schaden ist Schaden, da siehst du keinen großen Unterschied. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt, weil wenn man nach Skandinavien schaut, dort heißen wir Pierre. Wir verändern uns gerade in Richtung IAS, also Ende des Jahres wird es IAS Dänemark, IAS Schweden. Mhm. Dort machen wir nur Lack. Das heißt, der Markt ist anders strukturiert. Der Karobau wird noch im Autohaus bei den Handelsgruppen gemacht und wir machen den Lackpart. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich. Was wir dort lernen und eine große Herausforderung ist und sein wird, ist, der Anteil elektrobetriebener Fahrzeuge ist in Skandinavien viel, viel höher als in Deutschland. Mhm. Ich meine, knapp 80% aller neu zugelassenen Fahrzeuge sind elektrische Fahrzeuge. Ja. Das ist im Lack noch machbar, aber es ist eine andere Herausforderung. Wir machen zum Beispiel auch Korrosionsschutz. Mhm. Kennt man in Deutschland gar nicht mehr so. Und da musst du schon gucken, wie gehst du mit diesen neuen Anforderungen um. Gucke ich nach Belgien. Wir sind in Belgien sehr stark im Leasing und im Flottenbereich tätig. Dort sind wir Marktführer. Das heißt, dort haben wir in der Regel alles sehr, sehr junge Fahrzeuge im Programm. Mhm. 0 bis 3 Jahre. Das ist auch wieder eine Herausforderung für die Werkstatt. Du musst gut geschult sein. Du musst wissen, wie gehst du mit diesen jungen Fahrzeugen um? Ist was anderes, als wenn du noch an Golf 6 oder Golf 7, den man über Jahre kennt, dementsprechend arbeitest. Und das ist für uns auch eine gute Erfahrung, die wir dann in der Gruppe teilen. Und in England muss ich sagen, die Engländer sind sehr digital und sind vom ganzen Prozess in der Werkstatt sehr schlank aufgestellt. Oder wir mit unserem Konzept. Dort können wir auch viel lernen. Einfach die Zusammenarbeit mit Schadensteuern, Versicherern auf ein anderes Niveau zu heben. Wir heißen Halo in England. Wir haben auch so ein Halo-Konzept, was wir mittlerweile in Belgien eingeführt haben und auch in Deutschland mit aktuell einer Werkstatt, um dementsprechend mit unseren Partnern dieses Konzept publik zu machen, weil es einfach in Richtung Kundenzufriedenheit und Schnelligkeit einen Riesenunterschied zu dem ist, was wir aus Deutschland
kennen. Was ist das genau? Also gib uns mal eine Vorstellung.
Ja, dieses Halo-Konzept ist ein sogenanntes Hub-and-Spoke-Modell. Das heißt, man triagiert, also der Schaden kommt rein, in der Regel digital per Foto. Mhm. Und aufgrund des Schadenbildes sagt man, okay, dieser Schaden ist eher ein Strukturschaden, der muss in einen klassischen Karolack-Betrieb, in einen großen Betrieb. Oder dieser Schaden muss gar nicht, ist kein Strukturschaden, kann in ein sogenanntes Spoke, also ich nenne es immer so ein Schnellboot, in eine kleinere Werkstatt. Mhm. Und wir schaffen es dort mit einer sogenannten Key-to-Key-Time von unter 3 Tagen den Schaden zu beheben, zu reparieren und dem Kunden das Fahrzeug zurückzugeben.
Unter 3 Tagen.
Okay. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil der Kunde sagt, wow, ich habe nach 3 Tagen mein Auto wieder. Der Versicherer sagt, wow, ich kann nach 3 Tagen meine Prozessakte schließen. Die Mietwagenkosten werden komplett reduziert. Ich habe einen hochzufriedenen Kunden. Mhm. Das heißt, ich kann den Kunden vielleicht sogar noch kontaktieren und sagen, wie wurde dein Schaden behoben? Ja, super zufrieden. Ach, wir haben hier im Angebot.
Kritische Zwischenfrage, ja. Geht das mit unseren Freigabeprozessen, technischen und kaufmännischen Freigaben und möglichen Nachforderungen von der Versicherungsseite überhaupt unter 3 Tagen, das alles zu bewerkstelligen?
Ich denke, es geht. Wir haben damit angefangen, aber du fragtest ja auch, was sind die Unterschiede zu anderen Märkten? So. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben, wo ich mich freue, dass Partner sagen, wir gehen diesen Weg mit.
Ein bisschen mutig. Ne?
Du brauchst also Vertrauen.
Ja.
Und ich denke, wir haben vertrauensvolle, langjährige Partnerschaften. Aber wenn man sagt, das Vertrauen schenke ich euch und wir sind dort sehr offen, das heißt, der gesamte Schaden ist voll dokumentiert mit Fotos, allen drum und dran. Die Kalkulation wird offengelegt, weil auch wir natürlich ein großes Interesse haben, sauber und compliance-mäßig zu arbeiten. Ich denke, dass Deutschland dort eine Riesenchance hat, eine Veränderung am Markt zu generieren. Aber es funktioniert nur gemeinsam. Alleine können wir dort nicht. Wir brauchen Partner, die Interesse mit uns haben, das umzusetzen.
Das Thema rollt ihr jetzt in einer Werkstatt erstmal aus, testet das an mit bestimmten Partnern und dann soll das aber wahrscheinlich an allen Standorten umgesetzt werden, peu à peu.
Ja, wir sind jetzt zum Beispiel in Belgien, haben wir letztes Jahr gestartet, haben schon 4 dieser Shops gebaut. Das sind, die werden also besser gesagt, wir mieten eine Halle und werden komplett neu ausgestattet, neue Mitarbeiter geschult. Das machen wir dort mit der AXA, die uns dort einen langjährigen Vertrag gegeben hat. Und in Deutschland haben wir es auch gestartet. Ein großer Unterschied ist, du brauchst eine gewisse Steuerung. Das heißt, in dieser kleinen Werkstatt, die muss ja ausgelastet werden, müssen wir sicherstellen, dass natürlich auch genug Volumen und genug Schäden immer wieder täglich reinkommen, dass wir produktiv sind. Und das ist ein kleiner Unterschied. England hat ein Steuerungsvolumen von über 90%. Die können auf Postleitzahlen gut
auch ein anderes Schadenrecht, das ist einfacher dort zu steuern.
Das muss man sagen. Und das ist halt, deswegen habe ich über die Herausforderung gesprochen, da müssen wir vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Aber ich glaube, eine große Chance, auch schneller und besser zu werden in Deutschland.
Wir haben auf die Themen Digitalisierung geguckt, die ja sehr stark bei euch mit dem Thema Steuerung zu tun hat, Weiterentwicklung, Reorganisation, neue Projekte. Ein großes Thema, was uns alle umtreibt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Thema, was ja auch sehr eng verknüpft ist mit Effizienzen. Ja, also wenn ich ressourcenschonend unterwegs sein will, dann muss ich effizient arbeiten. Dann kann ich keine Themen dreimal anpacken, muss ich einmal anpacken, muss funktionieren. Da haben wir in Deutschland noch viel Potenzial, einmal anpacken und funktionieren, um das vorsichtig zu formulieren. Wie geht ihr an dieses Thema ran? Jetzt haben wir nicht mal so den heißen Supersommer gehabt, war jetzt ein ziemlich verregneter Juli, aber die Tendenzen werden wir in Europa nach rechts und links gucken, sind klar. Also wir haben Klima als ganz großes Thema, Klimaschutz als Megathema, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ihr habt das auch in eurem Credo, auf eurer Agenda. Wie muss man sich das vorstellen? Wie blickt ihr auf die Entwicklung grundsätzlich erstmal vielleicht?
Das Thema Nachhaltigkeit muss man immer aus verschiedenen Blickwinkeln sehen und das machen wir auch. Also wir sind zum Beispiel als Unternehmen, wir haben einen eigenen ESG-Report. Wir brauchen das, weil wir, wie gesagt, wir sind Private Equity owned und für unsere Investoren, das sind über 90 Seiten, die wir erstellen.
Steht da nochmal, was das Reporting geht unter anderem?
Genau, da steht auch eine Menge drin mit Abfallvermeidung, CO2-Reduktion. Also ich glaube, dass wir in der klassischen Nachhaltigkeit mit unseren Betrieben eigentlich schon seit Jahren ganz gut aufgestellt sind und sagen, okay, wir sagen wir für den Betrieb selber, wir wollen LEDs in den Werkstätten haben, PV, um Strom optimiert zu arbeiten. Wenn neue Autos angeschafft werden, gehen wir eher auf eine E-Flotte als noch klassisch. Aber wir haben auch schon vor Jahren das Thema Nachhaltigkeit dann zum Kunden mit Partnern am Markt versucht zu treiben in Deutschland. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil du ganz viele verschiedene Meinungen und Spieler hast. Wir sind jetzt dabei, wir haben den Verein für Nachhaltigkeit mitgegründet. Wir sind dort mit der BASF, mit dem ACT, DEKRA, wir sind so die Großen, die dort einen Verein ins Leben gerufen haben, um Werkstätten über eine Zertifizierung sich als nachhaltigen Betrieb zu qualifizieren.
Der Verein gründet sich jetzt gerade. Ja. Dominik Hertel ist da im Vorstand und der Michael Gesell, glaube ich. Die beiden treiben das so ein bisschen voran. Da gucken wir auch nochmal genauer drauf. Steckt aber in den Kinderschuhen. Also das ganze Thema Standardisierung fängt erst an, oder?
Ja, steckt in den Kinderschuhen. Ich denke, auch hier können wir ein bisschen von den anderen Märkten leben. In England zum Beispiel ist dieses Thema gebrauchte Parts, Green Parts nennt man dort, schon weitaus einfacher als in Deutschland. Du kannst dort Gebrauchteile bei eBay bestellen. Also wir selber verbauen in England ca. 8-10% an gebrauchten Ersatzteilen mittlerweile. Das wird auch mit dem Kunden so besprochen. Das ist in Deutschland noch eine Riesenherausforderung.
Wie blickst du denn auf das Thema? Also glaubst du, dass das wird in Zukunft, in naher Zukunft, also nicht irgendwann, sondern in den nächsten 2 Jahren ein Thema werden?
Also ich würde mich freuen, aber auch hier, wie ich vorher sagte, kann es nur gemeinschaftlich erfolgen. Es bringt jetzt nichts, wenn ein Schadensteurer sagt, so, wir denken jetzt grün und wir machen das mal. Liebe Werkstatt, tu mal. Ja. Das wird nicht funktionieren, weil wir können den gesamten Prozess ja dann nicht in die Werkstatt verlagern und der Werkstattmeister oder der Annahmemeister steht dann beim Kunden und sagt, ach, by the way, aber hier den Scheinwerfer, da haben wir nochmal eine andere Lösung oder das kann nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen gemeinschaftlich alle die daran Interesse haben, ein System aufsetzen, wo wir zum Schluss den Kunden überzeugen zu sagen, ich habe Interesse, dass bei mir auch nachhaltig meine Reparatur durchgeführt wird. Das sehe ich in Deutschland noch nicht so. Ich glaube, da haben wir alle noch eine große Aufgabe. Wenn wir das schaffen, glaube ich dran, dass es sicherlich einen Markt finden wird. Mhm. Wird er sehr groß sein, muss man abwarten. Ich würde mich auch freuen, wenn es vielleicht irgendwann mal eine grüne Police gibt, wo Nachhaltigkeit verankert ist, so dass im Endeffekt der Kunde im Schaden schon von vornherein weiß, okay, ich habe eine grüne Police, ich kann damit rechnen, dass mein Fahrzeug nachhaltig repariert wird. Dann hat man im Endeffekt viel geschafft.
Auch eine gewisse Sicherheit, was sozusagen den Vertrieb angeht, die Organisation, Strukturen, die man vorhalten muss, ja, und eine Klarheit auch im Schadenfall, was ist jetzt zu tun?
Du brauchst eine Rechtssicherheit. Ich meine, die Garantie, all diese Themen müssen gerade hier in Deutschland sehr, sehr sauber definiert sein, weil sonst haben wir auch eine riesen Unsicherheit in der Werkstattwelt. Ich meine, wir sprechen mit unseren Mitarbeitern über Reparatur, für Austausch. Ich meine, das macht die gesamte Branche. Mhm. Aber die Frage ist immer, wer lebt es wirklich? Wie misst du es auch? Reparieren wir wirklich mehr, als wir austauschen? Und von daher gesehen haben wir da, glaube ich, noch eine gute Chance, besser zu werden. Wir sind gerade auch an einem Thema dran, Plastikreparatur. Mhm. Da werden viele jetzt lachen, oh Gott, alter Zopf. In anderen Märkten, wenn ich in andere Märkte schaue, Skandinavien, werden Stoßfänger in der Regel über Plastikreparatur weiterhin repariert und nicht einfach ausgetauscht, wenn man sie kalibrieren kann. Ich denke, man muss einfach mal wieder solche Themen sich vor Augen führen.
Es gibt viele Themen, die beim Thema Nachhaltigkeit schlagend sind und die man auch nach außen stellen kann. Die Frage ist halt immer, wie sind wir jetzt gemessen? Es gibt ja den Druck sozusagen jetzt nicht so. Man hat ein bisschen den Eindruck, bei der Kfz-Versicherungswirtschaft ist das Thema gerade ein bisschen nach unten auf der Agenda gerutscht. Die Schadenkosten stehen eher oben. Jetzt warten wir mal ab, wie das Hageljahr, du hast das gerade gesagt, in diesem Jahr jetzt noch läuft, vielleicht noch ein bisschen zu früh, um Bilanz zu ziehen, aber es ist ja relativ ruhig gewesen. Also das bedeutet, die Schadenkosten an der Stelle scheinen bei den Versicherern vielleicht durch die Umwelteinflüsse ein bisschen zurückzugehen. Mal gucken. Ja. Messt ihr denn eure CO2-Reduktion und könnt ihr sagen, wir haben jetzt 2024 gegenüber 23 x% reduziert? Ist das bei euch sichtbar?
Man kann es im ESG-Reporting, wir messen es, soweit wir das aus den Standorten die Daten abfragen.
Nicht einfach.
Bei der Menge an Standorten muss man sagen, können wir es nicht überall. Also wir haben in Deutschland, haben wir an den Standorten auch dementsprechend über unser Energiemanagement Zahlen, die wir gut auswerten. Da können wir das tun. Ich sag mal, zu 80-90% sind wir da schon sehr gut aussagefähig.
Okay.
Also das messen wir schon.
Das ist ja für viele Betriebe gerade ein großes Thema. Also wie soll ich das denn überhaupt messen? Wie soll ich das nachvollziehen? Es gibt verschiedene Tools. Also Solera hat Berechnungsalgorithmen, aber das sind eben Algorithmen. Also es sind jetzt nicht gemessene Daten, sondern es sind teilweise angenommene und so. Ich glaube, da ist noch eine ganz große Baustelle zu sehen. Apropos Baustelle, gucken wir mal in die Zukunft. Das Jahr 2030 ist nicht mehr ganz so weit weg. An welchen Themen, wir haben es jetzt gerade schon teilweise angeschnitten, an welchen Themen arbeitet ihr vielleicht kurz zum Schluss unseres Podcasts? Was liegt bei euch an? Wo legt ihr den Hebel jetzt um in die Zukunft durchzustarten?
Wie gesagt, da wir nicht nur in Deutschland sind, ich hole ein bisschen weiter aus, ist das von Markt zu Markt ein bisschen verschieden. Zum Beispiel, wie man vielleicht weiß, uns gehört auch das Unternehmen Dent Wizard. Wir sind im Smart Repair Bereich unterwegs, primär in Deutschland. Wir merken gerade eine Art Renaissance und Bedarf auch in anderen Märkten, dass andere Märkte sagen, Mensch, dieses Thema Smart Repair finden wir ganz interessant. Mhm. Das heißt, wir gehen damit gerade nach Skandinavien, wo Versicherer sagen, Mensch, liebe IAS, das ist ein tolles Thema, das würden wir uns gerne mal angucken. Natürlich Digitalisierung, wie wir es vorher besprochen haben, auch für uns eine große Herausforderung, dass unsere Betriebe im Backend, wir haben vor 3 Jahren SAP eingeführt, alle Länder und Betriebe laufen auf SAP, vielleicht auch im Frontend eine Lösung haben, dass wir digitaler sind und einen schlanken Kundenprozess hinbekommen. Und drittens, klar, wenn man im Private Equity Umfeld unterwegs ist, wir wollen weiter wachsen, wir werden weiter wachsen, wir werden weiter organisch wachsen, aber wir schauen natürlich auch in der Zukunft, dass wir, wo wir noch nicht sind, weiße Flecken neu besetzen. Das heißt, der M&A-Part wird auch weiter ein fester Bestandteil in unserer in unserer DNA bleiben. Und last but not least, glaube ich, das ist das Entscheidende. Wir wollen halt weiterhin interessant für Menschen sein, die Spaß an dem Beruf haben, in dem Handwerk, in dem wir sind, und müssen uns im Endeffekt so aufstellen, dass wir auch in 5 Jahren oder in 7 Jahren dort ein Kundenerlebnis bieten. Weil ich sage immer, ich muss meine Kunden intern begeistern. Weil wenn ich das schaffe, dass die Mitarbeiter sagen, hey, ich arbeite gern hier bei der IAS, dann haben wir auch eine externe Kundenbegeisterung, weil dann gehen die auch mit Freude zum Kunden an ihren Job. Ich glaube, das müssen wir machen. Viel liegt daran, die Menschen technisch auch, dass du Schulungen machst, technische Weiterbildung, Innovationen mit ins Unternehmen reinbringst, dass auch die jungen Menschen mit dem Pad arbeiten und Spaß daran haben. Ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Werden die Autos in 5 Jahren schon fliegen? Das glaube ich nicht. Werden wir Robotaxis überall sehen?
In den USA sehen wir die. Ja. Das Flugtaxi von unserer geschätzten Forschungsministerin lässt noch auf sich warten. Dorothee Bär hat das mal angekündigt. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, lieber Matthias. Wir sind hier in Hamburg in der Zentrale und schauen uns hier jetzt noch ein bisschen um. Wir haben viele Eindrücke bekommen von euch. Vielen Dank. Wir werden uns in diesem Jahr sicherlich noch häufiger bei der einen oder anderen Veranstaltung über den Weg laufen. Also von daher herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank an euch. Hat mir Spaß gemacht und jetzt freue ich mich, wenn wir noch ein bisschen uns hier umschauen.
Wir plaudern hier noch ein bisschen weiter, wenn das Band aus ist, was jetzt aus ist. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Schaden News. Wir sind jede Woche für euch da mit unserem Newsletter, jeden Donnerstag um 6 Uhr. Natürlich auch weiterhin mit unseren Web-TV-Sendungen und sagen jetzt an dieser Stelle erstmal Tschüss aus Hamburg.
Tschüss.
Insights Schadenbusiness ist ein Podcast des Online-Fachmagazins Schaden News. Recherche, Redaktion und Moderation Christian Simmert, Ina Otto und Carina Hederich. Schnitt Matthias Diekhoff.